Bischof Betzing, als Vorsitzender der Unterkommission für den interreligiösen Dialog der Deutschen Bischofskonferenz sind Sie auch und unter anderem mit dem Dialog zwischen Islam und Christentum befasst. Ein Bereich, der natürlich gerade in der Flüchtlingswelle und auch in einer Zeit, wo der Terror islamistisch gelabelt die Medien prägt, würden Sie vielleicht kurz skizzieren, warum der islamisch-christliche Dialog so wichtig ist, warum es wichtig ist, den zu pflegen?
Ja, wir haben einen ganz klaren Auftrag dazu bekommen durch das Zweite Vatikanische Konzil, die Erklärung über die Religionen, das Verhältnis der katholischen Kirche zu den Religionen, Nostra Aetate. Das ist ja in gewisser Weise eine Umkehrung bisheriger Verhältnisse. Wahrheit, die nicht abgrenzt, sondern Wahrheit, die einen Raum von Beziehungen und Freundschaft öffnet. Das ist das Prinzip von Nostra Aetate, wo also klar gesagt wird, die Wahrheit Gottes findet sich in Elementen auch anderer Religionen. Und deshalb ist der Auftrag der Christen, in Freundschaft miteinander Dialog zu führen, um diese gemeinsame Wahrheit, die uns verbindet, zu entdecken. Und das nimmt natürlich in Zeiten, in denen auch in unserem Land deutlich wird, wir sind keine christliche Gesellschaft. Wir sind eine Gesellschaft, in der Menschen verschiedenster Religionen leben und noch mehr zunehmend Menschen ohne Religion leben. Da ist diese Aufforderung zum Dialog, zur gemeinsamen Suche nach der Wahrheit, eine ganz bedeutsame Rolle, die wir haben.
Nun haben manche Stimmen in der Vergangenheit behauptet, dass es aber nun sinnlos ist, ausgerechnet mit dem Islam diesen Dialog zu pflegen, weil es eine im Kern gewaltbereite Religion sei. Da sind Stichworte zum Beispiel Ehrenmord, Heiliger Krieg, auch das Verständnis der Märtyrer im Hinblick auf die Selbstmordattentäter und auch das Zeugnis vieler Konvertiten vom Islam, die zum Christentum übergetreten sind, beschreiben eher eine Religion in der Praxis, die da gewaltbereit ihren Glaubensanspruch behauptet.
Diese Frage muss man den Muslimen selber stellen und sie müssen diese Frage auch beantworten. Das ist ja genau die Tatsache des Dialogs, dass nicht wir von vermeintlichen Vorurteilen her oder Urteilen her, die wir uns bilden, ein Bild dieser Religion haben, sondern dass wir wirklich auf Muslime zugehen, hören, fragen, wie sie selber ihre Religion verstehen. Und ich kann nur sagen, im Kontext des Dialoges mache ich die Erfahrung, dass sich der Mainstream der Muslime und vor allem auch der muslimischen Theologen, die wir erleben, ganz massiv abgrenzt von diesen fundamentalistischen Strömungen, die Gewalt säen, weil sie auch sagen, der Gott, den wir bezeugen, ist kein Gott der Gewalt.
Wo muss denn so ein Dialog im ersten Schritt ansetzen? In den höheren Ebenen oder mehr an der Basis?
Auf allen Ebenen muss er stattfinden. Das ist ja etwas, das wir jetzt von der Bischofskonferenz her auch durch einen Jahresempfang all derer, die in muslimisch-christlichen Dialogprozessen stehen, versuchen auch zu sammeln. Das läuft auf der Ebene von vielen Gemeinden. Da ist es oft ein sehr praktisch sozial ausgerichtetes Miteinander, dass sich Muslime und Christen fragen, wie können wir hier vor Ort den Menschen dienen? Das war gerade in der Frage auch der Flüchtlinge ein ganz wesentlicher Bestandteil der Hilfesysteme, die wir in unserem Land wunderbar aufgestellt haben. Und das bewährt sich gerade auch in kritischen Situationen. Wir haben erlebt, dass es Morde gegeben hat, wo Flüchtlinge Täter gewesen sind, wie dann sozusagen auch ein Mob aufgestanden ist und seine Forderungen gestellt hat. Da bewährt sich, wenn man geübt ist, miteinander zu sprechen als Muslime und Christen, um auch miteinander zu erklären, wie man solche Taten verabscheut und umgekehrt nicht damit eine ganze Religion und alle religiösen Menschen verabscheut.
Ein anderer Punkt ist, wo der Dialog mitunter vielleicht auch schwierig geworden ist. Da geht es um den Moscheebau. Was ist denn da Ihrer Erfahrung nach so der Stein des Anstoßes gewesen? Oder was begründet eigentlich die Ängste der Menschen, die da aufkommen?
Ja, es sind oft ja sehr irrationale Ängste, die da entstehen. Wir haben Bilder von den Moscheen in den Hinterhöfen. Wir wissen nicht, was da geschieht. Das ist so der Gedanke der Menschen. Wie werden da junge Menschen unter Umständen indoktriniert? Wie wird dieser Glaube gelebt? Es gibt ja auch Beispiele davon, wo uns gezeigt worden ist, wie das sozusagen missbraucht worden ist. Aber das gibt es in unseren Bereichen auch. Im Bereich des Religiösen gibt es auch Ränder und Polaritäten, die gewaltbereit sind, wo mehr Unfrieden und Trennung gepredigt wird als Gemeinschaft und Frieden. Wir haben als deutsche Bischöfe schon vor einigen Jahren eine Argumentationshilfe erstellt, um Fragen zu stellen, die man in diesen Kontexten, wo irrationale Ängste da sind, miteinander angehen kann, hinsichtlich des Moscheebaus. Ich glaube, durch diese Broschüre der Deutschen Bischofskonferenz haben wir insgesamt sehr zu einer Befriedung und Versachlichung dieser Frage beigetragen. Ich sage ganz eindeutig, mir ist es viel lieber, wir sehen die Moscheen, in denen unsere muslimischen Bürgerinnen und Bürger, mit denen wir hier zusammen leben, in unserem Land beten, in denen sie ihren Glauben lernen und lehren. Wir sehen sie mitten in unseren Städten, als dass wir nichts davon sehen und nur irgendwelche Bilder im Kopf davon haben.
Im Kontrast dazu steht natürlich aber die Situation der Christen jetzt in muslimisch geprägten Ländern. Hier in Deutschland dürfen Moscheen gebaut werden. Aber zum Beispiel auf der arabischen Halbinsel ist das schwieriger. Der Papst ist nun vor kurzem selbst nach Abu Dhabi gereist und hat dort sich auch mit den Vertretern der muslimischen Welt getroffen im interreligiösen Dialog. Welches Signal geht von dort aus? Ist es vielleicht auch ein bisschen zynisch gewesen, hier von einem Dialog zu sprechen, wo doch eigentlich die Verfolgung der Christen in der arabischen Welt an der Tagesordnung ist?
Also zunächst einmal muss man ja ernst nehmen, was dort als Wirklichkeit gesetzt worden ist, nämlich eine gemeinsame Erklärung der Brüderlichkeit, wir würden sagen der Geschwisterlichkeit, im friedlichen Zusammenleben der Menschen. Der Papst ist ein unerschütterter Mahner für Frieden, für Gerechtigkeit in dieser Welt. Ich denke, man kann diesen Besuch des Papstes auf der arabischen Halbinsel nicht hoch genug einschätzen. Es fand ja ein Religionsgespräch statt mit dem Scheich der Al-Azhar-Moschee in Ägypten. Man könnte sagen, das ist so etwas, also im sunnitischen Islam vergleicht sich die Azhar-Universität mit der Lehrautorität des Vatikans. Wir würden das vielleicht anders sehen, aber man muss ja auch sagen, wie die das sehen. Und diese beiden Religionsführer haben miteinander eine Erklärung verabschiedet. Und da ist sehr eindeutig von der Religionsfreiheit, der freien Wahl der Religion die Rede. Es ist nicht die Rede von einer Konversionsfreiheit. Und das müssen wir als Christen und Christinnen immer wieder anmahnen. Wir müssen anmahnen, Christen müssen überall auf der Welt auch frei sein, eine andere Religion zu wählen als die, die in einem Land bestimmend ist. Das ist in der Tat bei weitem nicht in allen arabischen, muslimischen Ländern der Fall. Und das müssen wir immer und immer wieder aufrufen, weil Religionsfreiheit ein Menschenrecht ist.
Was sind Ihre Ziele, die Sie sich gesetzt haben, sozusagen Etappenziele? Einmal auf der Seite von uns Christen, was wollen Sie bei uns erreichen, aber auch auf der Seite des Islams, was wollen Sie da anstoßen?
Der Papst hat in dieser Erklärung gesagt, die jetzt abgegeben worden ist, das ist ja ein symbolischer Jahrestag sozusagen. Vor 800 Jahren hat Franz von Assisi den Weg mitten in den Kreuzzügen zum Sultan in Kairo gemacht und mit ihm gesprochen. Ich glaube, der Papst hat diesen symbolischen Akt des erstmaligen Besuchs der arabischen Halbinsel nicht ohne Hintergedanken getan, und das hat einen symbolischen Wert. Er sagt, wir sollen diese gemeinsame Erklärung jetzt wirklich lesen. Wir Christen, Muslime sollen es tun und wir sollen es miteinander tun. Und da wird sich zeigen, dass es gut ist, dass wir miteinander über unseren jeweiligen Glauben sprechen, um ihn stärker verstehen zu können. Das ist eigentlich mein Ziel, dass wir über die sozialen Aspekte, die Aspekte von Gerechtigkeit und Frieden hinaus uns auch gegenseitig befragen, was wir denn wirklich glauben. Wir werden darin nicht übereinstimmen. Wir haben Unterschiede, deutliche Unterschiede im gemeinsamen Glauben. Aber das Verständnis, das ist meine Erfahrung, füreinander und die Ehrfurcht vor dem Glauben der anderen wächst, je mehr ich ihn kennenlerne.